Phoenix persönlich.
In den USA triumphiert Donald Trump und in Berlin fliegt die Ampel auseinander. Eine turbulente Woche liegt hinter uns, vorsichtig ausgedrückt. Umso besser, dass wir die jetzt in Ruhe analysieren können. Professor Thomas Jäger ist Politikexperte und Experte für internationale Beziehungen. Herzlich willkommen zu Phoenix persönlich.
Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf, Frau Kühn.
Professor Jäger, letzte Woche haben sich viele, viele Menschen unglaublich die Augen gerieben. Eine Einmeldung kam auf die andere. Wie sind Sie denn durch die Woche gekommen?
Auch ganz munter eigentlich. Also die amerikanische Wahl war ja erwartbar. Ne? Da waren nur einige überrascht, dass das so schnell dann doch kommt und dass es so schnell zu Ende ging. Ne? Man wusste ja nicht, wie viele Tage wird jetzt gezählt und wann steht das Ergebnis fest. Das ging relativ flott und dass dann am selben Tag in Berlin die Regierung auseinanderfliegt. Gut, da hat man sich eigentlich auch darauf vorbereiten können. Seit Lindner das Papier öffentlich war, wusste man, er kann nicht mehr zurück. Das Ganze ist zu Ende. Dass es an dem Tag ist, war auch nicht so überraschend.
Nun gibt es viel Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz. Einige stehen ihm natürlich zur Seite, vor allen Dingen auch in der SPD. In Ihren Augen hat er sich qualifiziert oder disqualifiziert im Amt durch diese Entscheidung am selben Tag?
Also er musste ja zu einer Entscheidung kommen und man musste ja aus diesem Koalitionsgespräch rausgehen und irgendwas sagen. Und er wird sich das gut überlegt haben, dass er genau zu diesem Zeitpunkt diese Entscheidung getroffen hat. Er war ja gut vorbereitet, trat wenig später vor die Presse und hat sozusagen eine Rede gehalten, die schon Wahlkampf war. Also insofern ist das etwas gewesen, was kalkuliert war. Und das ist ja auch nicht überraschend. Das sind ja nun Profis, die da miteinander sitzen. Und da versucht der eine Profi, den anderen auszustechen, weil jetzt ist Wahlkampf.
Nun hat er ja alle FDP-Minister entlassen, bis auf Volker Wissing, der ja gesagt hat, er tritt lieber aus der Partei aus und behält sein Amt. Hat ja jetzt auch noch ein zweites dazu bekommen, das ist Justizministers. Angela Merkel hat mal gesagt, Gott hat die FDP vielleicht nur erschaffen, um uns zu prüfen. Da dürften doch jetzt Olaf Scholz und Robert Habeck wenigstens ihrer Meinung sein, oder?
Das sind die schon seit Beginn der Ampel. Da haben die diese Ansicht. Und das war ja doch auch ein Projekt, die Fortschrittskoalition, dass man sozusagen mit der Kombination dieser unterschiedlichen Parteien versucht hat, was aufzusetzen, was Neues sein sollte. Und auch transformativ in der Gesellschaft. Also sollte nur wirklich Veränderung bringen. Was sie versäumt haben, ist wirklich festzustellen, was der Angriff Russlands auf die Ukraine bedeutet hat. Scholz hat das zwar Zeitenwende genannt, aber entweder wollte oder konnte er nicht verstehen, was an Zeitenwende nötig war. Und entsprechend hat man sich darauf nicht eingestellt. Und ab dann war das ja auch wirklich grausam anzuschauen.
Viele verstehen ja jetzt nicht, dass er die Vertrauensfrage offenbar wirklich erst im Januar stellen will. Wer weiß, was sich da in den nächsten Tagen noch ergibt. Auch die Mehrheit der deutschen Bevölkerung scheint sich schnellere Neuwahlen zu wünschen. Wie erklären Sie sich, dass er das macht?
Na, er muss sein Profil noch suchen, mit dem er in den Wahlkampf geht. Das ist das Entscheidende. Er braucht noch ein bisschen Zeit. Und denn momentan mit dem Profil, das er derzeit hat und mit den 16% etwa, die die SPD aufbringen, ist seine politische Zukunft auch ziemlich düster.
Und einige befürchten natürlich jetzt auch, dass Deutschland unnötig lange gelähmt ist dadurch. Würden Sie dem beipflichten?
Ja. Normalerweise, wenn der Kanzler keine Mehrheit mehr hat, stellt er die Vertrauensfrage. Das, was vorher besprochen wurde, dass er das aussitzt, auch über viele Monate aussitzt, das ist eigentlich unverantwortlich.
Nun ist das Schwarze-Peter-Spiel, wie wir ja in allen möglichen Interviews jetzt von morgens bis abends hören, im vollen Gange. Sie beobachten Politik schon so lange. Was ist Ihr Eindruck in den letzten Jahren oder auch gerade jetzt? Wie viel Anteil hat da eigentlich das Verantwortungsgefühl für die Bürgerinnen und Bürger jetzt in Deutschland zum Beispiel?
Also das hat in der letzten Zeit etwas nachgelassen, um das freundlich zu sagen. Denn die Entwicklungen in und um Deutschland, die Herausforderungen, aber auch die Bedrohungen etwa, sind ja viel größer, als die Antworten gewesen sind. Und da kreiste nicht nur ganz häufig das politische Berlin, wie man so schön sagt, um sich selbst, sondern jede Partei kreiste um sich selbst, jede Fraktion in der Partei kreiste um sich selbst. Und es hätte sozusagen eines Wurfs gebraucht, eines Konzeptes, wie man die deutsche Wirtschaft, die deutsche Politik neu aufstellt, wie man auch das macht, was die drei Parteien in der Ampel eigentlich verabredet hatten. Europa dienen steht im Koalitionsvertrag. Das heißt, die europäische Dimension stärken. Ist alles nicht erfolgt. Und das eben daraus, weil man allzu oft Nabelschau betrieben hat, aber muss man sozusagen fairerweise dazu sagen, da haben wir 30 Jahre Erfahrung drin. Das machen wir ganz gut.
Einer, der ja auch sehr erfolgreich um sich selbst gekreist ist, um das aufzunehmen, was Sie gesagt haben, ist Donald Trump. Nun ist es so, dass er erst Ende Januar, also am 20. Januar ins Amt kommen wird. Für den Fall, dass wir beim Zeitplan so bleiben, werden wir dann gerade nach der Vertrauensfrage sein, Neuwahlen voraussichtlich im März. Wie steht Deutschland dann da? Kann man sich das leisten, in diesen Zeiten mit einer Minderheitsregierung dazustehen, wenn ein so starker Mann, der von vielen auch mit großem Misstrauen gesehen wird in der Welt, dann ins Amt kommt?
Da kommen die Signale aus den USA ja jetzt schon, dass man diese Regierung nicht ernst nimmt. Und das ist kein guter Zustand, sondern insbesondere Deutschland braucht hier einen Partner, der Trump ansprechen kann. Und Partner ist da schon ganz freundlich gesagt, ne? Denn mit Allianzpartnern hat es Trump nicht so. Und es leiden sozusagen nicht nur die amerikanisch-deutschen Beziehungen dann darunter, sondern insbesondere auch die Stellung der Europäischen Union. Da geht es ja nun wirklich in Wirtschaftsfragen, in Sicherheitsfragen um ganz ernste Themen. Aber ohne eine starke Bundesregierung ist die Europäische Union auch in den USA nicht wirklich zu hören.
Aufs Ausland kommen wir gleich noch. Lassen Sie es noch mal kurz in Deutschland bleiben. Wenn wir sehen, was beispielsweise in Sachsen und Thüringen passiert ist, nach den Wahlen jetzt, dass es ganz schwierig ist, Regierungen zu bilden, dass BSW kaum umgangen werden kann, um eine Regierung zu bilden. Wie wäre Ihre Prognose? Wir wissen nicht, wie AfD abschneiden wird, wie BSW abschneiden wird für die Neuwahlen, wahrscheinlich im März. Befürchten Sie, dass Deutschland vielleicht in ähnliche Koalitionsprobleme kommen könnte oder auch ähnlich Schwierigkeiten haben würde, eine Regierung zu bilden, wie wir das jetzt in den ostdeutschen Bundesländern sehen?
Also die Umfragen geben das noch nicht her. Aber das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen, Frau Kühn. Und die muss man der Gesellschaft stellen. Denn die Bevölkerung in Thüringen, in Sachsen, die wussten ja, was sie tun. Sie wussten, dass sie ein Parlament zusammenwählen, in dem es keine Koalition geben wird. Sie wussten, dass hier so tiefe Gräben sind, weil es nicht mehr um Detailfragen geht in der Bildungspolitik oder irgendwelche Fragen in der Verkehrspolitik, sondern um die Grundfrage in Deutschland, ob die Westbindung beibehalten werden soll, ob die bisherige außenpolitische Orientierung beibehalten bleibt oder ob er sich auf völlig neu orientiert, was AfD und BSW wollen. Und da hat eben ein großer Teil dafür gestimmt, wir wollen uns völlig neu orientieren. Und das ist, dass da keine Koalition zustande kommt. Das war erwartbar. Das ist das Ergebnis. Dass das im Bund so kommt, damit rechne ich nicht, sondern da sind andere Verhältnisse, insbesondere dann auch in Westdeutschland, wenn man sich die Umfragen anschaut. Und so wie das jetzt aussieht, ist das ja ein ganz deutliches Bild, schon über einige Monate. Was wir jetzt noch nicht wissen, und das wird spannend, was das Zerplatzen der Ampel denn für Wirkungen darauf hat, ob sich die Wählerinnen und Wähler der einen oder anderen Partei jetzt wieder zuneigen oder sagen, nee, jetzt erst recht nicht.
Ja, wenigstens die FDP scheint ja davon zu profitieren. Gut, das ist natürlich jetzt eine Momentaufnahme, aber nach den Umfragen plus 1% Stand jetzt wären sie knapp wieder im Bundestag dabei.
Ja, abwarten, ja, wie sich das entwickelt. Denn gleichzeitig wurde gesagt, sie sind eigentlich schuld in Umfragen an dem, was jetzt geschehen ist. Also warten wir mal noch ein bisschen, bis sich das gesetzt hat. Und dann kann man wahrscheinlich genauer abschätzen, wie mögliche Koalitionen aussehen. Aber dass die Wählerinnen und Wähler das mit im Blick haben müssen, das sollte man eigentlich bei jemandem, der aufgeklärt über seine Wahlentscheidung nachdenkt, mit berücksichtigen.
Was erwarten Sie denn von dem kommenden Wahlkampf jetzt in Deutschland? Der muss ja jetzt nun relativ zügig aufgestellt werden. Der ein oder andere Wahlkampfmanager wird sich jetzt vielleicht auch denken, von Trump lernen heißt siegen lernen. Werden wir hetzen? Werden wir Beleidigungen? Was werden wir bekommen? Wird der Ton sich verschärfen? Wird das Auge um Auge, Zahn um Zahn?
Das ist ja jetzt schon so. Also wir haben das im Vorfeld der Landtagswahlen erlebt, wenn von der dümmsten Regierung in Deutschland etwa die Rede war, wie sie von Frau Wagenknecht tituliert wurde. Das war ja eine Rede, die so nicht üblich war. Oder wenn der Bundeskanzler einen Minister, den er entlässt und mit dem er 3,5 Jahre zusammengearbeitet hat, drei Jahre zusammengearbeitet hat, wenn er ihn kleinkariert nennt. Also das ist schon ein anderer Ton, der sich hier breit macht.
Herr Lindner hat über Herrn Scholz dann gesagt, er sei matt. Ist jetzt auch nicht so schön für einen Bundeskanzler, würde ich denken.
Das war die Retourkutsche, die dann kam. Und das mag sein, dass hier sozusagen die ersten Erkenntnisse aus Trumps Wahlkampf verarbeitet werden, der ja gezeigt hat, dass in einer Gesellschaft, in der so eine leichte Tendenz dazu gibt, das läuft nicht in die richtige Richtung hier gerade. Wir brauchen Veränderung, in der es auch eine Mehrheit sagt, ich kann ja gar nicht mehr sagen, was ich will. Dass da einer auftritt und sagt, so, jetzt zeig mal, man kann das sagen, man kann Grenzen sprengen. Das ist genau das, was Trump gemacht hat. Mit all den Vulgaritäten, Obszönitäten, wo man gedacht hat, das geht überhaupt nicht, der ist raus aus dem Wahlkampf. Ne? Nein, das war sehr kalkuliert. Und er hat eben den Ton getroffen, den viele hören wollten, um zu sagen, jawohl, so war Amerika mal und da wollen wir gern wieder hin. Und möglicherweise wird das hier kopiert.
Wenn wir jetzt mal bei Amerika bleiben, was hat er bekommen mit dem Mandat? Was haben die Amerikaner gewählt mit ihm?
Er hat das Mandat bekommen, all das zu machen, was er vorher gesagt hat, was er machen wird. Und das ist der Umbau des amerikanischen politischen Systems. Das ist der Umbau in der Wirtschaft, nämlich auf Protektionismus, Zölle nach außen. Das sind die Schließung der Grenze und die Deportation von Millionen Menschen. Das ist eine andere Klima- und Energiepolitik, nämlich Öl und Gas fördern und auf Klima keine Rücksicht mehr nehmen. Der Abbau des sogenannten tiefen Staates, wie er das nennt. Das heißt also der Rückbau im Prinzip des administrativen Staates. Weniger Regeln, dafür hat er ein Mandat bekommen. Das kann man jetzt auch nicht mehr bestreiten. Ne? Denn er kann sich ja hinstellen, kann sagen, ich habe sogar in der Popular Vote die 5 Millionen mehr Stimmen bekommen. Also insofern, das hat er. Und wird das jetzt auch umsetzen?
Nun haben wir in seiner ersten Rede nach dem Sieg relativ milde Töne gehört von ihm. Er hat gesagt, er wolle das Land heilen, er wolle das Land einen. Glauben Sie ihm das? Glauben Sie, dass das wirklich sein Ansinnen ist? Man sagt ja auch häufig, Wahlkampf ist nicht Regierung. Kommen da jetzt andere Dinge? Wird das eine Überraschung oder war das einfach nur die Milde der Freude im ersten Moment?
Das war 2016 ganz genauso. Er hat einen Wahlkampf gemacht, wo man sich viele sozusagen die Augen gerollt haben und haben gesagt, so kann kein Präsident reden. Ne? Dann kam der Wahlabend, er hat so eine Rede gehalten, versöhnlich. Und dann kam die Regierungszeit. Und dann hat er gezeigt, dass er genauso regiert.
Auf die er aber nicht so gut vorbereitet war, wie diesmal heißt.
Richtig, das ist der Unterschied gewesen. Damals war er nicht vorbereitet. Aber jetzt noch mal auf diese Rede zurückkommen. Nein, er wird so regieren, wie er das vorgeschlagen hat im Wahlkampf. Was er gesagt hat, was er machen will. Also diese Erwartung, Trump rastet irgendwie im Wahlkampf aus. Und dann wird er im Amt vernünftig. Nee, da wird nichts draus.
Kamala Harris hat nun deutlich verloren. Das wird natürlich auch viele Frauen vor allen Dingen irgendwie betrüben, die sich schon erhofft haben, dass die erste schwarze Präsidentin an die Spitze des Landes kommt. Was ist Ihre Einschätzung zu den USA? Waren die einfach nicht bereit für eine Frau an der Spitze?
Na, Trump ist es gelungen, mehr zu mobilisieren und eben auch Frauen. Er hat auch bei Frauen zugelegt. Aber er hat insbesondere auch bei afroamerikanischen Männern, bei hispanischen Männern zugelegt. Zwei Wählergruppierungen, von denen man noch ein paar Jahre zurück dachte, die sind fest demokratisch. Also wenn wir zurückgehen auf den zweiten Wahlkampf Obama, da ist nachher, nach der Niederlage von Mitt Romney gesagt worden, unmöglich, dass die Republikaner noch jemals eine Wahl gewinnen, wenn sie sich nicht völlig nach links drehen. Und dann kam Donald Trump und hat einfach das Gegenteil gemacht. Ne? Und jetzt auf einmal sagen alle, ja, die Demokraten haben nie mehr eine Chance, wenn sie sich nicht völlig von der Abwehr abwarten. Das sind auch immer Momentaufnahmen, man muss den Zeitgeist erwischen. Und Trump hat das geschafft. Er hat die Wechselstimmung, die im Land herrscht, wo 2/3 der Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, das läuft hier völlig in die falsche Richtung, das ganze Land. Das hat er aufgegriffen, hat das gleichzeitig mit diesem kulturellen Subtext verbunden. Leute, wählt mich, ich bringe das alles in Ordnung und Amerika wird wieder so, wie es war. Ihr kriegt euer altes Leben wieder. Und dann läuft es wunderbar, wenn der das macht. Geben wir ihm die Chance.
Und er kann ja, wie es so immer so schön heißt, durchregieren. Das heißt, voraussichtlich auch das Repräsentantenhaus, den Senat sowieso. Angesichts dieser, ich will es nicht sagen Übermacht, aber natürlich dieser absoluten Macht, die Republikaner jetzt haben in den USA, was glauben Sie, welchen Weg werden die Demokraten gehen? Jetzt erstmal Wunden lecken, sich gegenseitig zerlegen oder gibt es da eine Chance, dann doch relativ schnell verbunden wieder aufzutreten?
Na, jetzt muss man überlegen, die amerikanischen Politiker sind Unternehmer, sind politische Unternehmer und da laufen sich jetzt die ersten heiß. für die nächsten Zwischenwahlen schon, wenn es um Senatssitze geht und dann in 4 Jahren sowieso. Und das wird die Partei in Dynamik bringen. Man wird gleichzeitig ganz viel die Zahlen interpretieren, was ist wo schiefgelaufen und wo müssen wir uns neu aufstellen. Aber jetzt ist sozusagen der Moment, wo man beobachten muss, wer läuft sich warm, wer sind die Köpfe, die dann in 4 Jahren versuchen, hier die Demokraten wieder ins Spiel zu bringen. Und das mag sein, dass sie dann versuchen, eben doch weit stärker von diesem linken Image, das sie haben, wieder zurückzukommen. Und das Image ist auf der einen Seite richtig, weil es eine gläubige Gruppierung von Demokraten gibt, die den Kulturkampf führen wollen gegen die USA. Die USA immer noch als eine Sklavenhaltergesellschaft ansehen und so weiter. Was ja jetzt auch schon gleich wieder thematisiert wurde über Social Media. Ob sie sich da so weit weg von bewegen können, das müssen wir einfach beobachten. Dass man versuchen wird, die Gruppierungen wieder zurückzugewinnen, die man verloren hat. Ja, ob das gelingt mit dem kulturellen Gepäck, was die Demokraten gerade haben, das muss man einfach sehen, ob sie genauso einen guten Performer irgendwie herausbringen, wie Trump das ist. Denn eben auch bei Trump hat man das nicht gedacht, ne, als er anfing. Man dachte nicht, er kann die Republikaner zur Partei des kleinen Mannes und der kleinen Frau machen. Ne? Er kann die Republikaner zur Arbeiterpartei machen. Da hat sich eine völlige Verschiebung ergeben und die hat er gestaltet. Das ist eine enorme Leistung an politischem Marketing, die hier gelaufen ist.
Außenpolitisch hat Donald Trump ja angekündigt, den Rückzug der USA von der Rolle des sogenannten Weltpolizisten. Was bedeutet das? Lassen Sie uns einfach mal die einzelnen Krisenherde oder auch die Länder durchgehen. Was bedeutet das für die Ukraine? Was bedeutet das für Russland?
Es ist schwer zu sagen. Das ist bei allem jetzt momentan die Antwort. Und zwar muss man hinter allem bedenken, Trump ist erratisch. Wir wissen aus seiner ersten Amtszeit, dass der den größten Einfluss hatte, der bei einer 9 Uhr Entscheidung um 8:45 mit ihm gesprochen hat. Und dann möglicherweise alles umgedreht wurde. Also es ist so klar nicht zu sagen. Wir müssen jetzt den ersten Blick werfen, wie wird die Administration aufgestellt? Wird er wirklich tief in die Bundesbehörden durch politische Beamte einsetzen können? Wird wirklich das Projekt 2025 auch mit dem Personal umgesetzt? Dann wäre selbst Trump sozusagen in Richtung gebracht. Aber er selbst hat die Vorstellung ja nicht davon, ich komme mit einer Administration, mit einem Team, sondern seine Vorstellung ist, mein Wille, der wird Politik. Und da sind eine ganze Reihe von Änderungen möglich. Also nehmen wir die Ukraine als erstes. Es gibt widerstreitende Signale. Das eine ist, die Ukraine wird zu einer Verhandlung gezwungen. Und das sind ja auch jetzt schon so die ersten Gerüchte, die umgehen. Einfrieren des Konfliktes, demilitarisierte Zone, aber gleichzeitig starke Aufrüstung der Ukraine. Ob das so kommt? Auf der anderen Seite will Trump bei all dem, was er macht, stark dastehen. Also er ist derjenige, der gewinnt. Das ist immer für ihn der zentrale Punkt. Wird das ein Gewinn für ihn sein? Das müssen wir einfach überlegen, ne? Was ist da am Ende das, was ihn bewegt und warum muss man das überlegen? Weil man sich dann darauf einstellen muss, wenn man Einfluss nehmen will auf die Entscheidungen. Gerade was die Ukraine angeht, haben ja sowohl Deutschland als auch die Europäische Union großes Interesse daran, dass die Unterstützung der USA erhalten bleibt und nicht nachlässt, weil die Europäer das nicht ausgleichen könnten.
Da geben Sie mir direkt das Stichwort, wenn wir dann aber auf die NATO schauen, wo er gesagt hat, wenn ihr eure Rechnung nicht zahlt, wenn die Militärausgaben nicht gesteigert werden, werde ich hier niemanden mehr beschützen, was sich natürlich schon danach anhört, sollte Wladimir Putin weitere Länder im Auge haben, werden die USA nicht da sein. Glauben Sie das?
Auch da gibt es unterschiedliche Tendenzen von denjenigen, die Trump kennen. Die einen sagen, wie etwa John Bolton, sein früherer Sicherheitsberater, macht euch überhaupt keine Illusionen, der geht aus der NATO raus. Der wollte das so häufig, wir haben es ihm immer ausgeredet, aber das ist eigentlich ein Fixpunkt für ihn in seiner außenpolitischen Denke. Und andere sagen, macht euch keine Gedanken, die Europäische Union ist als Partner im Konflikt mit China so wichtig, dass hier zwar gewütet wird und mit solchen Drohungen gearbeitet wird, aber letztlich geht es doch nur darum, euch zu zwingen, das Geld für Verteidigung auszugeben, was ihr eigentlich ausgeben müsstet, aber aus freiem Willen nicht tut.
In der Europäischen Union hat er ja einen großen Freund, den ungarischen Regierungschef Viktor Orban, der ja auch in den letzten Tagen vollmundig erklärt hat, wo er überall gefeiert hat, dass sein Freund Donald gewonnen hat. Viktor Orban bezeichnet sich auch als Freund von Wladimir Putin. Glauben Sie, dass Viktor Orban in der Tat irgendwie eine besondere Rolle zukommen wird in den nächsten Monaten?
Er wird sie erstens suchen und zweitens ganz schwer einnehmen können. Suchen, das hat er schon gemacht. Er hat die Reise ja unternommen zu Putin, zu Trump. Also Orban hat sich direkt in diese Rolle des Statthalters Trumps in Europa und gleichzeitig dessen, der mit allen Großen irgendwie kann und hier Einfluss nehmen will auf die Entwicklung des Krieges, dargestellt. Aber wird er das können? Nein. Denn die Kalkulation in Moskau ist doch eine ganz andere. Welchen Grund sollte Putin haben, sich in diesem Moment, in dem die Chance besteht, dass die amerikanische Unterstützung für die Ukraine nachlässt, auf irgendwelche Verhandlungen einlassen? Noch nicht mal auf Scheinverhandlungen. Warum soll er das tun? Das ist jetzt nicht nur meine Analyse, das hat sein Sprecher auch direkt gesagt. Also insofern, wenn es eine realistische Möglichkeit gäbe, diesen Krieg zu beenden und die, wie das immer so schön heißt, Interessen aller Seiten berücksichtigt werden könnten, dann hätte man diese Möglichkeit schon längst gefunden. Sie gibt es nicht, weil Russlands Streben auf Kapitulation der Ukraine ausgerichtet ist.
Trotzdem muss man natürlich fragen, rücken Deutschland und Europa oder die EU nicht jetzt wirklich weltpolitisch an die Seitenlinie? Also was muss passieren, damit die EU wieder Einfluss bekommt, weiter ihren Einfluss geltend macht, je nachdem, wie man es sieht?
Ja, also sozusagen, es wird nur sichtbarer, dass die EU an der Seitenlinie ist. Da ist sie die ganze Zeit schon, so knapp am Abgrund. Das war nicht sichtbar, weil eben Joe Biden wieder Präsident wurde. Und die Frage war ja berechtigt, als er sagte, die USA sind zurück. Und alle sagten, für wie lange? Jetzt wissen wir die Antwort, 4 Jahre ist die Antwort. Und jetzt ist eben wieder der Zustand da, dass die Europäer aus eigener Kraft Fähigkeiten entwickeln müssten. Das haben sie nicht gemacht. Es ist jetzt 7 Jahre her, dass damals Bundeskanzlerin Merkel sagte, die Zeit ist vorbei, wo wir uns auf andere so völlig verlassen können. Und jeder wusste, es geht um Donald Trump, es geht um die USA, es geht um die Sicherheit Deutschlands. Und was ist dann gemacht worden? Nichts. Und auf die Art und Weise wird man kein Staat, der ernst genommen wird. Auf die Art und Weise kann man seine Sicherheit nicht selbst garantieren. Und das ist das, was die Europäer momentan für sich feststellen müssen. Und das wird eine hochspannende Sache aus meiner Sicht, weil sich jetzt die Sicherheitslage in Europa gegenüber der ersten Administration Trump ja grundlegend geändert hat. Und wenn es in den Zollstreit gehen sollte, wird dieser sicherheitspolitische Hebel möglicherweise eine entscheidende Rolle spielen. Aber da sind die Europäer selbst dran schuld. Und Deutschland ist auch selbst dran schuld.
Lassen wir uns noch auf den Nahen Osten schauen. Donald Trump gilt ja fast schon als Freund auch von Bibi, wie er genannt wird, Benjamin Netanyahu. Er hat ja in seiner ersten Amtszeit die Botschaft demonstrativ von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Es heißt, er habe Herrn Netanyahu ausrichten lassen, wenn er am 20.01. ins Amt kommt, wäre er ihm schon oder würde er schon von ihm erwarten, dass die Kämpfe dann beendet seien. Wie realistisch ist sowas?
Also die zwei hatten ein gutes Verhältnis und zwar deshalb, weil Donald Trump am Anfang seiner ersten Amtszeit gestellt hat, alles gegen Iran und versucht hat, eben eine Koalition gegen den Iran zusammenzubekommen. Das war Israel sehr recht. Jetzt gab es im Blick zum Krieg in Gaza von ihm ganz unterschiedliche Signale. Das erste war eben, das muss man jetzt beenden. Das zweite war, macht, was ihr wollt, bringt das Ganze zu Ende. Also man muss einfach mal abwarten jetzt, auch hier, was ist wirklich ernst gemeint? Will er sich als der darstellen, der den Krieg von außen beendet? Es ist jedenfalls, sagen wir mal, nicht unwahrscheinlich, dass Donald Trump im Laufe seiner Karriere jetzt noch darauf schielt, den Friedensnobelpreis bekommen zu wollen. Denn den hat Obama bekommen und er nicht. Und das nagt an ihm.
trotz aller Impulsivität gilt er aber natürlich auch gerade irgendwie in vielen Teilen der Welt als Strongman oder auch als Dealmaker. Ist da nicht vielleicht auch eine klitzekleine Chance drin? Spricht er vielleicht wirklich doch eher die Sprache von Putin, Erdogan, Kim Jong-un? Es fallen mir leider noch einige mehr davon ein. Könnte das nicht vielleicht auch eine Chance sein?
Er spricht deren Sprache. Er tritt entsprechend auf, außer bei Putin. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil da hat er sich einseifen lassen. Aber die Frage ist ja, ist ein Konzept hinter? Gibt es eine Strategie hinter? Werden Fähigkeiten entsprechend eingebracht? Und da ist doch der Dealmaker Trump in seiner ersten Amtszeit relativ schwach rausgegangen. Also die große legislative Errungenschaft in den USA, nämlich die Steuerreduzierung, deren er sich immer rühmt, die hat er überhaupt nicht verhandelt. Da hat er überhaupt keine Rolle gespielt dabei. Und alle waren froh, dass er draußen war, weil das sonst nicht geklappt hätte. Und was er erreicht hat in der Außenpolitik, das ist sicher, dass die NATO-Staaten in Europa eben mehr Geld für die Verteidigung aufgewendet haben. Das ist ein sichtbares Ergebnis. Und dass im Mittleren Osten eben die Abraham-Abkommen geschlossen werden konnten. Aber das ist sozusagen mit der zweiten Reihe der Staaten gewesen.
Also die Abkommen Israel mit den arabischen Ländern, nur kurz.
Abkommen Israel mit arabischen Staaten. Und da hat er sozusagen die arabischen Staaten, die hat er sozusagen ein wenig natschen können, ne? Treiben können in diese Richtung. Übrigens eine Politik, die Biden übernommen hat. Und versucht hat, Saudi-Arabien in diese Abkommen mit hineinzubringen. Und was mutmaßlich ein Auslöser für den 7. Oktober war, weil man genau diese Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien verhindern wollte.
Außenminister wird zumindest gemunkelt, könnte Richard Grenell werden, den wir auch als Botschafter in Deutschland ja hatten. Was würden Sie sagen, ist da zu erwarten?
Also, es gibt, falls es so käme, es gibt momentan ja eine ganze Reihe von Namen, die gehandelt werden. Und da muss man mal abwarten. Aber was die Ernennung von Ministern und Beratern angeht, da hat Trump sicher aus seiner ersten Amtszeit gelernt. Denn er startete ja sozusagen mit großen Namen, hat danach geguckt, wen kennt man. Und man wusste, Trump-Bewerbung hilft überhaupt nichts, irgendwie Kompetenz zu sein. Man musste bei Fox möglicherweise viel reden. Und dann ist er darauf aufmerksam geworden, hat gedacht, er ist ja richtig gut. Er sagt ja das, was ich denke. Und aber die erste Garnitur, wenn man das so sagen darf, der Berater und Minister, die haben ja noch versucht, ihn zu beschränken, zu dämpfen, in eine Richtung zu drängen. Das hat sich dann im Verlauf der Zeit geändert, weil er das gemerkt hat. Und Leute gesucht haben, die, wie man damals sagte, Trump sein ließen. Und mit denen fängt er jetzt an. Das heißt also, es kommen nun wirklich Personen in die Ämter hinein, die das umsetzen wollen, was Trump will. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die dann erstmal hören müssen, was Trump wirklich will. Was will er wirklich?
Moment.
Ja. Ne? Also, und das müssen wir jetzt einfach abwarten. Grenell ist sicher jemand, der mit ganz besonderer Sympathie auf Deutschland guckt, wenn ich das so sagen darf. Also das war ironisch.
Nun sind wir ja sowieso schon wieder bei Deutschland. Ganz zum Schluss die Frage, Professor Jäger, wenn Sie auf unsere politische Szene in Berlin im Moment gucken, auf das, was uns in den nächsten Monaten erwarten wird, im Moment, so wie die Umfragen wären, könnte es ja durchaus sein, dass Friedrich Merz Kanzler wird. Wen sehen Sie in der deutschen Politik, den Donald Trump ernst nehmen würde?
Also, da würde ich nicht mit Personen anfangen, sondern da geht es darum zu zeigen, dass man Fähigkeiten aufbaut. Und das wäre nun wirklich das Signal, dass man verstanden hat, dass sich die Zeiten für Europa geändert haben und dass man jetzt vor allem mehr in Sicherheit investieren muss. Das ist nicht ernst genommen worden. Es hilft ja überhaupt nichts, wenn jemand sozusagen mit der großen Geste auftritt und es ist nichts dahinter. Die Fähigkeiten sind das Entscheidende.
Welche Rolle spielt die Wirtschaft? Wir sind die stärkste Volkswirtschaft in Europa, aber schwächeln ganz weltweit auch beachtet.
Richtig, auch hier. Trump interessiert sich für das Handelsdefizit der USA. Da macht er Druck drauf. Er ist immer rechenhaft und will genau sehen, was profitieren die Vereinigten Staaten eigentlich aus dieser Beziehung. Und er beobachtet mit Sicherheit und seine Berater genau, wie die wirtschaftliche Entwicklung hier ist. Und hat ja gesagt, im Wahlkampf. Ich will, dass die deutschen Autobauer amerikanische Autobauer werden. Und da muss man was gegenhalten. Also auch hier, es geht um Fähigkeiten. Und diejenigen, die jetzt in der Lage sind, Kanzler zu werden, da gibt es momentan nur einen, ne, wenn man sich die Umfragen anschaut, die werden das dann vertreten können, wenn sie entsprechend die Fähigkeiten und die Politik im Rücken haben. Sonst weiß man, dass die Rede hohl ist.
Was wir wissen, ist jedenfalls, dass die nächsten Monate spannend werden. Professor Jäger, vielen Dank für die Analyse und für das Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen, Frau Kühn.